SWR 2 Forum.
Mit dem Thema die wankende Volkspartei. Wer steuert die Union aus der Krise? Mein Name ist Klaus Heinrich. Osterruhe, Maskenskandal, Bund-Länder-Chaos, heute auch noch bei AstraZeneca. Die deutsche Corona-Bekämpfungspolitik führt derzeit zu einem massiven Vertrauensverlust in der Bevölkerung und spaltet die politischen Lager. Politisch leidet besonders darunter die CDU, die zusammen mit ihrer bayerischen Schwester CSU lange Zeit von dem Pandemieregime profitiert hat. Dann zwei krachende Niederlagen im Südwesten. Nach einem Jahr Umfragehype mit Werten von bis zu 40% stehen die Unionsparteien jetzt bundesweit wieder in den 20ern und spüren den heißen Hauch der Grünen im Nacken. So wie vor der Pandemie also. Schlimmer noch, die offene Drohung von Bundeskanzlerin Merkel, die Länder durch eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes zu entmachten, wirkt sich, gewollt oder ungewollt, auf die noch nicht entschiedene Frage nach der Kanzlerkandidatur bei der Union aus. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, keine schönen Aussichten für CDU und CSU also. Wir fragen in diesem SWR2-Forum, wer kann den Sinkflug jetzt noch stoppen? Darüber diskutieren Ralf Bollmann, er ist Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und schreibt derzeit an einer umfangreichen Angela-Merkel-Biografie. Tina Hildebrandt, sie ist Chefkorrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit in Berlin, und Professor Dr. Andreas Röder, er ist Historiker an der Universität Mainz und derzeit auch Hochschullehrer an der Johns Hopkins Universität in Washington. Herr Röder, Sie sind ein bekennender Konservativer und haben als solcher vor kurzem in der Bild-Zeitung gefordert, die CDU müsse jetzt Angela Merkel überwinden, so wie die CDU nach der Wahlniederlage 1998 sich von Helmut Kohl lösen musste. Nach der vermaledeiten Ministerpräsidentenrunde und dem Machtwort der Kanzlerin bei Anne Will, ist das immer noch die Forderung der Stunde? Merkel muss weg, dann klappt es auch wieder mit den Wählern?
Als Angela Merkel letzte Woche ihr großes Mea Culpa geäußert hat, ist Armin Laschet ihr mit einer Solidaritätsbekundung zur Seite getreten und hat gesagt, das war nicht nur Angela Merkels Fehler, das haben wir alle miteinander verbockt. Was hat Angela Merkel bei Anne Will am Sonntagabend gemacht? Sie hat Armin Laschet einmal frontal vors Schienbein getreten. So wie sie es übrigens mit seiner Vorgängerin als ihrer Nachfolgerin, mit Annegret Kramp-Karrenbauer, vor 2 Jahren auch gemacht hat. Das heißt, es ist Angela Merkel, die die Frage provoziert, ob sie eigentlich einen Nachfolger aus der CDU im Kanzleramt haben möchte. Wer als Nachfolger von Angela Merkel Erfolg haben will, muss sich von ihr emanzipieren. Die CDU muss laufen lernen und sie muss lernen, ohne ihr altes Schlachtross in die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner zu ziehen. Niemand wird dafür mehr Verständnis haben als Angela Merkel, denn das, was ich gerade zitiert habe, das sind genau die Worte, mit der Angela Merkel 1999 und 2000 die CDU von Helmut Kohl emanzipiert hat.
Frau Hildebrandt, Sie haben vor einiger Zeit in der Zeit ein ausführliches Psychogramm der Kanzlerin in der Pandemie gezeichnet. Ihr Eindruck, nimmt die langjährige CDU-Vorsitzende die Probleme ihrer eigenen Partei überhaupt noch wahr, oder bleibt sie in ihrer Corona-Politik so kompromisslos, dass es der eigenen Partei am Ende sogar schaden kann?
Ja, man muss, glaube ich, eine Sache einmal sich grundsätzlich vor Augen führen. Wir haben ja immer das Bild, Politiker wollen weitermachen, die wollen ran, die wollen nicht aufhören. Bei Merkel ist das grundsätzlich anders. Merkel will raus. Und das ist einfach eine ganz andere Ausgangslage. Und es heißt ja jetzt immer, sie hat keine Autorität mehr. Ich habe den Eindruck, das stimmt nicht. Also sie hat die institutionelle Autorität ist eingeschränkt durch die Konstruktion mit den Ländern. Die persönliche Autorität ist unglaublich hoch. Also jeder, der in diesen Runden dabei sitzt, sagt, wenn die Kanzlerin was sagt, dann ist alles mucksmäuschen still. Da reicht irgendwie ein Blick und alle Spuren, und zwar sowohl die SPD als auch die CDU-Länder. Also da ist, glaube ich, immer noch ein Maximum da. Ich habe aber den Eindruck, sie hat keine Energie mehr. Und im Grunde ist das natürlich auch vollkommen verständlich nach 16 Jahren und umso mehr verständlich, wenn man eben bedenkt, dass sie eigentlich mental auf dem Weg nach draußen ist. Als ich diese Entschuldigung gehört habe von ihr, abgesehen davon, dass man im ersten Moment ja dachte, sie sagt jetzt gleich und deshalb trete ich zurück, was ja nicht passiert ist, hat mich das ein bisschen erinnert an Joschka Fischer. Der ist mal eine Zeit lang sehr verhauen worden von den Medien, von der Öffentlichkeit und von seinen politischen Gegnern und hat dann gesagt, schreiben Sie einfach, Fischer ist schuld. Und das war eben natürlich so eine trotzige Attitüde. Und ein bisschen hatte das, finde ich, bei ihr auch was. Also ich fand, es hatte so eine Spur von von Trotz, weil dieses, dafür trage ich einzig und allein die Verantwortung, das stimmt natürlich nicht. Das weiß Angela Merkel selbst, das wussten auch alle Ministerpräsidenten. Deswegen hat, glaube ich, Armin Laschet dann auch das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen peinlich, das kann man so nicht stehen lassen, und ist ihr dann zur Seite gesprungen. Andere haben das in hintergründigeren Runden auch gemacht. Ich habe den Eindruck, dass sie sich so ein bisschen festgefahren hat. Also ich habe neulich gelernt, oder ich habe den Eindruck, dass sie einfach eine bestimmte Methode hatte in diesen vielen Krisen, und die bestand darin, erstmal sehr, sehr lange abzuwarten, darauf zu hoffen, dass manche Probleme sich so von alleine lösen und dann eine Entscheidung zu treffen, die im Prinzip richtig ist, in der sie Instinkt beweist für die Dynamik der Situation, und dann rüttelt sich schon wieder alles. Mhm. Und das ist eben nicht passiert in dieser Pandemie, und das ist, glaube ich, auch keine geeignete Methode für die Pandemie. Und ich habe neulich gelernt, das nennt man eine Lernobstruktion. Also wenn man im Prinzip etwas so verinnerlicht hat, dass man dann davon gar nicht mehr runterkommt und immer so weitermacht, obwohl es nicht funktioniert. Das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich hatte in den letzten Tagen.
Also ein bisschen erratisch, könnte man sagen. Markus Söder.
Ja, ein bisschen festgefahren.
Ja. Mhm. Markus Söder unterstützt ja die Ansagen der Kanzlerin, ist offenbar auch mit einer Teilentmachtung der Länder einverstanden, ganz im Gegensatz eben offenbar zu Armin Laschet. Team Merkel gegen Team Laschet, Herr Bollmann. Kann dieser Sachstreit am Ende auch die K-Frage in der Union entscheiden?
Ja, entscheidend schon, aber ich weiß nicht, ob in dem Sinne, in dem jetzt viele glauben. Ich glaube nämlich, dass für Armin Laschet die Konstellation, die wir jetzt haben, gar nicht die allerungünstigste ist. Weil wenn man sich die Binnenlogik der CDU mal anschaut, die sozusagen die alten Merkel-Leute, die hat er ja sowieso auf seiner Seite. Was er jetzt machen muss, ist das Merz-Lager zu gewinnen. Und das sind ja ganz überwiegend Leute, die diese lasche, sage ich jetzt mal etwas verkürzt, Corona-Politik, die er vertritt, gut finden. Und wenn sich die Augen dann auch mal ein bisschen näher auf Markus Söder richten, wie erfolgreich seine Corona-Politik in Bayern wirklich ist, ich meine, die Zahlen waren durchgängig immer sehr viel schlechter als in Nordrhein-Westfalen, auf die CSU richten, was eigentlich da mit Amigo-Filz, Maskenaffären und so weiter ist. Es ist ja so, dass wirklich hochrangige oder einflussreiche Unionsvertreter nur bei der CSU in diese Affären verwickelt sind, nicht bei der CDU. Also das alles in allem, würde ich sagen, ist die Ausgangslage für Laschet nicht so schlecht. Das einzige Problem, was er jetzt natürlich hat, ist, dass sein strategischer Plan, man entscheidet die K-Frage so spät wie möglich, damit die Leute so spät wie möglich merken, dass Angela Merkel gar nicht mehr antritt, und segelt dann sozusagen im Schatten einer wahnsinnig populären ausscheidenden Kanzlerin ins Kanzleramt. Das funktioniert natürlich aufgrund der Dinge, die jetzt passiert sind, nicht mehr so ohne weiteres.
Armin Laschet. Es gibt übrigens noch einen Grund, warum Armin Laschet dieses so spät entscheiden wie möglich für eine gute Idee gehalten hat. Und das ist, dass er zu dem Schluss gekommen war, dass in dem Moment, wo er eben Kanzlerkandidat ist, muss er neben Merkel koexistieren, nochmal in einer anderen Weise als bisher. Und er hatte die nachvollziehbare Vorstellung, das hatte ja Professor Rödder gerade auch gesagt, dass man diese Strecke gerne möglichst kurz hält, weil die sehr, sehr unangenehm und auch wirklich politisch sehr schwierig werden kann. Nur glaube ich, dass dieses Kalkül jetzt nicht mehr so gut funktioniert.
Was funktioniert natürlich, ist diese Aufgabenteilung auch ein Stück weit, dass Merkel jetzt für das Unangenehme zuständig ist. Also Ausgangssperren und so weiter, das nimmt jetzt sozusagen, die Taz hatte ja Merkel auch letzte Woche karikiert als die, die das Kreuz trägt, das nimmt Merkel jetzt nochmal auf sich. Damit muss sich Armin Laschet als möglicher künftiger Kandidat dann auch nicht mehr belasten.
Wie sehen Sie das, Herr Röder? Armin Laschet wurschtelt sich ja so ein bisschen durch. Knapper Sieg bei der Wahl zum Parteivorsitz gegen Friedrich Merz. Abwarten in der K-Frage. Und erst heute der Auftakt für eine Debatte um das Wahlprogramm. Kommt er mit dieser Tour durch und wird er tatsächlich zum unumstrittenen Kanzlerkandidat von CDU und CSU?
Also zunächst einmal hat Armin Laschet eines, und das darf man nie unterschätzen. Armin Laschet hat Nehmerqualitäten. Mhm. Und er ist in der Lage, abzuwarten und am Schluss den entscheidenden Schlag zu setzen. Das hat er in Nordrhein-Westfalen 2017 getan, und das hat er auch in der Vorsitzendenkür für den CDU-Vorsitz getan. Also man sollte die Fähigkeiten Laschets über die längere Strecke nicht unterschätzen. Ich würde mich anstelle der CDU und an Laschets Stelle aber umgekehrt auch nicht darauf verlassen, denn sich darauf zu verlassen, dass man ganz am Schluss noch den Umschwung schafft, das ist natürlich dann problematisch, wenn es nicht klappt. Also, aber ich würde Laschet auf gar keinen Fall abschreiben. Nur muss eines klar sein, Herr Bollmann hat schon recht, wenn er sagt, einerseits ist Merkel für die unangenehmen Dinge zuständig. Aber was eben auch völlig richtig ist, er muss sich neben Merkel behaupten. Und es würde ja voraussetzen, dass Merkel dieses Spiel ihrerseits hundertprozentig mitspielen würde. Und den Eindruck hat man nicht. Mhm. Den Eindruck hat man bei Annegret Kramp-Karrenbauer nicht gehabt. Wenn Sie sich erinnern, Kramp-Karrenbauer hat sich seinerzeit emanzipieren wollen über diesen Workshop zur Migrationspolitik. An dem Abend, an dem sie diese Veranstaltung im Adenauerhaus in Berlin gemacht hat, hat sich Merkel wenige hundert Meter entfernt an die Hotelbar im Hotel Esplanade gesetzt mit Monika Grütters und Annette Schavan und hat ein in allen Medien aufgenommenes Zeichen gesetzt, dieser Aktion von Annegret Kramp-Karrenbauer in der Parteizentrale der CDU sozusagen eine lange Nase zu drehen. Und sie tut das jetzt mit Laschet auch. Und Laschet, Merkel trägt einen nicht ins Kanzleramt. Merkels Rockschöße tragen nicht ins Kanzleramt. Und das steht für Laschet schon alleine protokollarisch zur Debatte. Da ist ja allein schon die Frage, wenn der Koalitionsausschuss tagt. Der Koalitionsausschuss ist zunächst einmal ein Gremium der Parteien. So, und dann ist die Frage, wo tagt der denn eigentlich? Tagt der im Kanzleramt oder tagt der in den Parteizentralen? Eigentlich müsste Laschet darauf bestehen, da das ein Parteigremium ist, dass dieses Gremium nicht im Kanzleramt tagt, sondern in der Parteizentrale. Am Abend der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Was macht Laschet? Er geht aus der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen ins Kanzleramt zu Merkel. Das sind alles protokollarische Dinge, hinter denen aber mehr steht. Da stehen Rangordnungsfragen dahinter. Und Laschet wird an der Frage nicht vorbeikommen, diese Rangordnungsfrage zu stellen, weil Merkel diese Frage ganz klar vor Augen steht und weil Merkel dieses Spiel nicht so mitspielt, als dass sie, wie gesagt, einfach so jemandem anderes das Ganze übergeben würde, sondern sie besteht darauf, die Nummer eins zu bleiben. Und sie weiß, dass die neue Nummer eins die alte Nummer eins abräumen muss. Sie hat das so gemacht, Kohl hat das seinerzeit so gemacht und die ausscheidenden Amtsinhaber wissen, dass ihre Nachfolger das im Grunde auch machen müssen. So ist Politik, so sind die auch geeicht.
Schauen wir mal auf den anderen möglichen Kanzlerkandidaten, Markus Söder, von dem man nicht weiß, ob er überhaupt will. Aber es scheint klar zu sein, er hat nicht die erste Wahl. Er kann nicht von sich aus sagen, ich möchte es gerne machen. Er muss gerufen werden. Und die ersten Rufe, die kommen jetzt, noch vereinzelt aus der zweiten Reihe, aber immerhin. Der rheinland-pfälzische CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger sagte etwa dem Spiegel, bei mir an der Parteibasis kenne ich praktisch niemanden, der für Armin Laschet ist. Frau Hildebrandt, ist das die Stimmung an der Basis?
Nee, das glaube ich nicht. Das hatten wir ja schon mal, diese Wellen. Da werden dann irgendwelche Hinterbänkler ausgegraben, die sich für Markus Söder in die Bresche schmeißen. Und das hat, glaube ich, relativ wenig Aussagekraft. Das zeigt an der Stelle mehr über das Bemühen der Kollegen, da jemanden aufzutreiben. Ich glaube, dass diese, natürlich, wenn man sich die Umfragezahlen anguckt, dann ist der Fall scheinbar klar. Dann ist Markus Söder sehr viel beliebter als Armin Laschet. Ich glaube aber, dass das eine relativ statische Betrachtung ist. Man guckt sich diese Personen an, denn so eine Kanzlerkandidatur ist ja ein Prozess und dahinter hängen eben die Parteien und die ein Kanzlerkandidat der CSU, das würde diese, oder nee, eigentlich den hatten wir ja schon mal, aber ein Kanzler der CSU würde die Statik dieser Volksparteien unglaublich durcheinander bringen und das wissen auch alle Beteiligten, das weiß auch Markus Söder und Markus Söder ist, glaube ich, jemand, der gerne gerufen wird, wenn er sehr sicher ist, dass ihm dann auch der Erfolg blüht. Und das ist ja unsicherer denn je. Das heißt, die Lage, in der eigentlich die CDU wirklich flächendeckend und über Einzelstimmen hinaus ihn ruft, ist eine Lage, in der es der Union insgesamt sehr schlecht geht. Und das ist möglicherweise gar nicht die Lage, in der Markus Söder furchtbar gerne dann in dieses Wabonk-Spiel einsteigen möchte.
Ist Laschet quasi derjenige, auf den es hinausläuft, Herr Bollmann? Ist das auch Ihre Meinung? Was bedeutet das dann für die nächsten 6 Monate? Wir sind ja noch nicht im Wahlkampf, auch noch nicht so richtig im Vorwahlkampf. Aber klar, 6 Monate, das ist nicht mehr allzu lange hin. Dann haben wir noch eine Sommerpause, eine Osterpause. Darf man das Wort noch sagen? Ich weiß es nicht. Was vermuten Sie?
Osterruhe
darf man nicht mehr sagen. Ne? Das, genau, danke schön. Was passiert denn in den nächsten 6 Monaten? Wird sich Laschet peu à peu sozusagen in die Kanzlerkandidatur schleichen, wie ich das eben schon mal versucht habe zu beschreiben? Oder wird es irgendwann einfach kurz nach Ostern einen Knall geben? Dann frühstückt man in Aachen oder in Nürnberg zusammen und die Sache ist geregelt.
Also meine Prognose wäre tatsächlich, dass es jetzt nicht mehr ewig dauert, weil die Ereignisse, die wir jetzt hatten und die Krise, in der die Union jetzt ist, glaube ich, den Zeitplan doch ein bisschen durcheinander geworfen hat oder beziehungsweise den Druck erhöht hat, jetzt doch irgendwann mal die Personalie zu klären oder falls sie de facto schon ja irgendwie geklärt ist, das zumindest auch öffentlich mal zu sagen. Was jetzt das nächste halbe Jahr betrifft und wie der Wahlkampf dann aussieht, das hängt, glaube ich, tatsächlich davon ab, wie wir jetzt aus dieser dritten Corona-Welle und der ganzen Impferei rauskommen. Wenn das alles so läuft, wie wir es in den optimistischeren Szenarien jetzt hören, dass also wir das noch so einigermaßen hinkriegen, dass die Zahl der Toten jetzt nicht mehr wesentlich über 100.000 oder sowas in der Größenordnung steigt. Wenn wir doch eine Situation haben, dass wir Ende Juni, Anfang Juli dann doch mehr oder weniger die meisten Leute geimpft haben, was ja, wenn die Lieferungen alle so kommen wie versprochen, tatsächlich gelingen könnte, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese nörgelige, negative Stimmung, die wir jetzt haben, wo die Leute sagen, es läuft in Deutschland alles scheiße, wir sind das erfolgloseste Land der Welt, in Klammern, naja, in allen anderen europäischen Ländern, in allen anderen Ländern auf der Welt, außer Israel, Großbritannien und den USA, läuft es ja zumindest nicht wesentlich besser. Und das, was jetzt alle auch sagen, man könnte mit Teststrategien und so weiter das alles bewältigen, solange man noch nicht alle geimpft hat. Das sind ja auch alles Rezepte, die noch nirgendwo auf der Welt funktioniert haben. Langer Rede, kurzer Sinn, dann könnte im Sommer auch eine Situation entstehen, in der die Leute dann doch irgendwie ganz happy sind mit der Regierungspolitik und so weiter. Man weiß es nicht. Es kann natürlich, wenn es weitere Probleme gibt, und es kann natürlich auch sein, dass das jetzt so ein Game Changer ist, wenn sich die Leute auch an die Vorstellung gewöhnen, dass es einen anderen Kanzler geben könnte als aus der CDU, was übrigens ja immer absehbar war, dass wenn Frau Merkel abtritt, das Spiel wieder vollkommen offen ist. Ja, dass das natürlich dann auch zu einer anderen Regierungskonstellation kommt.
Die Umfragen geben das ja durchaus her. Ja, und 25-26% für die CDU sind ja nicht doll. Ich würde ganz gerne den Herrn Reuter was fragen. Frau Hildebrand, dann komme ich auf Sie wieder zu. Herr Reuter, 25-26% für die CDU, wenn es nicht gelingt, in den nächsten 6 Monaten eine anständige Corona-Politik und erfolgreiche vor allen Dingen hinzulegen, also dass die Leute geimpft sind, dass es wieder mehr Freiheiten geben kann, ist die CDU dann bei diesen Werten im Moment dermaßen gefährdet, dass es für sie so laufen kann wie mit der Sozialdemokratie, bei der hat es zwar 2 Jahrzehnte gedauert, bis sie nach der Agenda 2010 dermaßen untergewirtschaftet scheint, in den Umfragen zumindest, dass ihr der Volksparteistatus aberkannt wurde. Droht das der Union auch oder ist sie da immun?
Ja, wissen Sie, Rechthaberei ist ja keine schöne Eigenschaft. Aber wenn man Recht behält, ist ja die Frage, wie verhält man sich dazu? Freut man sich da oder sagt man, man will nicht rechthaberisch sein? Aber tatsächlich ist jetzt das eingetreten. Die CDU ist doch wieder da, wo sie im Februar 2020 war. Erinnern Sie sich an die Thüringenwahl, erinnern Sie sich an die damit verbundenen Umfrageergebnisse. Die CDU unter einer Regierung Merkel war in einem Abschwung, der sie schon deutlich unter 30% in den Umfragen geführt hatte, nachdem sie ja übrigens auch bei der Bundestagswahl im September 2017 alles andere als glänzend abgeschnitten hat. Man spricht hier immer von den Wahlerfolgen Merkels und hat die einen 41%+ von 2013 vor Augen, aber nicht vor Augen, dass sie 2005, 2009 und 2017 das zweit-, dritt- und viertschlechteste Ergebnis in der Geschichte der CDU eingefahren hat, in einem permanenten Abschwung, von dem man hinzufügen kann, dass das durchaus im Gleichklang mit anderen vergleichbaren Parteien in Europa stattgefunden hat. Aber das heißt, wir haben einen langfristigen Trend, den wir hier beobachten und der sich nun fortsetzt. Und eine Bestandsgarantie hat die CDU überhaupt nicht und sie hat ein ähnliches Problem wie die SPD. Die SPD hat ja unter Schröder die Agenda 2010 durchgesetzt, mit der sich diese Partei nie identifiziert hat, weil bei allen Erfolgen, die diese Politik gehabt hat, diese Politik die Seele der SPD verletzt hat. Und die SPD hat sich damit nie abgefunden. Ähnliches hat ja die CDU stückchenweise erlebt. Ob das die Energiepolitik ist, ob das insbesondere die Migrationspolitik 2015-16 gewesen ist. Angela Merkel hat immer wieder für Dinge gestanden, die mit dem christdemokratischen Zentralgrund der CDU schwer zu vereinbaren war. Und diese Verletzungen der christdemokratischen Seele hat es auch immer wieder gegeben. Und insofern ist die Parallele zur SPD in der Tat überhaupt nicht falsch. Die CDU ist immer so lange diszipliniert, wie sie die Macht hat. Aber in dem Moment, wo die CDU die Macht verlieren würde, wäre meine Prognose, dass danach ein ganz großes Hauen und Stechen in der CDU losgehen würde.
Frau Hildebrand.
Herr Reuter, nur ganz kurz, weil Sie das nur in so einem Nebensatz versteckt haben. Darauf würde ich eben gerne doch noch mal hinweisen. Diese Wahlergebnisse, die Frau Merkel erzielt, halt auch diese knapp 33% beim letzten Mal, die lagen halt schon erheblich über dem, was nahezu jeder andere Mitte-Rechts-Partei in Europa und in der westlichen Welt heutzutage überhaupt erzielt hat. Da gibt es ja einige, die gibt es de facto gar nicht mehr, ob es die niederländische Christdemokratie ist oder wenn man sich den Zustand der französischen Republikaner anschaut, von Italien gar nicht zu reden. Und selbst Sebastian Kurz hat die Ibiza-Affäre gebraucht, um ein besseres Wahlergebnis
ich
zu bekommen.
Ich wollte aber gerade sagen, Sebastian Kurz hat das Gegenargument. Sie können übrigens auch Mark Rutte, der zwar kein Christdemokrat, aber ein Liberaler ist, in den Niederlanden ansprechen. Es ist schon richtig. Ich habe das ja auch deshalb gesagt, weil Sie ja recht haben, Herr Bollmann, nur auf die Kurve der Wahlergebnisse zu schauen, ist zu wenig. Aber worum es halt geht, und ich glaube, da sind wir wahrscheinlich einig, es ist halt ein langfristiger Trend, der sich jetzt fortsetzt und nicht auf einmal, wie die Umfragekönige oder Umfrageleute jetzt sagen, der schärfste Abfall in der Geschichte der Meinungsumfrage. Das fügt sich schon in einen langfristigeren Trend ein.
Ja. Nee, ungewöhnlich waren diese 40% im letzten Dreivierteljahr.
Ja. Frau Hildebrand wollte vorhin was sagen.
Ja, ganz kurz zum Herrn Reuter. Ich habe so ein bisschen Zweifel daran, dass der christdemokratische Zentralgrund verletzt wurde. Ich glaube, der konservative Zentralgrund, der wurde verletzt und der ist auch anhaltend beleidigt. Ich glaube, der christdemokratische Zentralgrund, der besteht geradezu darin, dass er sich eben in einem Mainstream, man kann das positiv oder negativ sehen, anverwandelt oder sich mit dem bewegt. Und dieser Mainstream, es hat sich ja nicht nur in der CDU etwas bewegt, sondern auch in der Gesellschaft. Ich wollte aber noch mal was dazu sagen, was Ralf Bollmann vorhin gesagt hat. Der hat von der Zahl der Toten gesprochen. Ich glaube, entscheidend wird aber auch die Zahl der Lebenden sein, deren Leben aber möglicherweise ganz gewaltig ruiniert ist. Und zwar auch dann noch, wenn alle geimpft sind und wir alle im Urlaub waren. Das kommt mir immer so ein bisschen vor wie so eine Position aus einem sehr abgesicherten Milieu, wenn es dann immer heißt, naja, dann waren wir alle mal eine Woche im Urlaub und sind geimpft. Es gibt ja Leute, deren Lebensoptionen sind komplett weggebrochen, weil die den Rest ihres Lebens verschuldet sind. Das heißt, die haben die Zahl der Leben, die noch leben können oder zwischen denen die wählen können, ist massiv eingeschränkt. Und da frage ich mich, Herr Bollmann ist ja viel mehr als ich, kommt er auch aus der Wirtschaft, kann das besser einschätzen, welche Rolle das spielt und wie vulnerabel Deutschland an der Stelle ist. Und ich glaube, da wird es auf jeden Fall darauf ankommen, weil also geerbt wird nicht in der Demokratie und geerbt wird, glaube ich, auch in der CDU weniger denn je in dieser Situation. Und da kommt es, glaube ich, darauf an, dass Armin Laschet eine Idee entwickeln kann davon. Bisher, finde ich, stellt er viele Fragen und da denke ich immer, die Fragen, die haben wir ja alle selbst. Wir wollen ja Antworten von jemand, der Kanzler werden kann. Und da bin ich, es kann sein, dass sich das so optimistisch entwickelt, wie Herr Bollmann das skizziert hat. Es kann natürlich aber auch ein bisschen anders laufen.
Ja. Darf ich die Frage Frage ergänzen, Herr Bollmann? Die Frau Hildebrand würde ich gerne mich anschließend an Sie stellen. Was ich nämlich kürzlich auch von CDU-Abgeordneten hörte, das geht ganz in die Richtung dessen, was Sie sagten, Frau Hildebrand, ist, was ist eigentlich, wenn der Mittelstand, der selbstständige Mittelstand, der ja nach wie vor in hohem Maße bei der CDU ist und die aber jetzt von der Pandemie existenziell betroffen ist, wenn die der Meinung sind, diese versprochenen Hilfen kommen nicht und die CDU hilft uns nicht, wenn unsere Existenz auf dem Spiel steht. Da sagte mir ein durchaus eher linker CDU-Abgeordneter, dass darin tatsächlich die existenziellste Gefahr für die CDU liegen könnte.
Ja, aber da muss man natürlich auch sehen, dass die Wirtschaft ja extrem gespalten ist. Dass wir letztes Jahr nur 5% Wirtschaftseinbruch hatten, liegt ja daran, dass diese stark betroffenen Dienstleistungsbranchen, Gastronomie etc. bei uns nur anders als in Spanien, Italien zum Beispiel nur einen sehr geringen Anteil des Sozialprodukts ausmachen. Und die Kernbereiche der Industrie sind ja völlig unbeeindruckt von der Krise. Erstaunlicherweise, ich wundere mich auch immer, wir haben gerade in den Nachrichten gehört, der DAX hat einen neuen Rekord aufgestellt. Das hat auch andere Gründe, die mit den Finanzmärkten zusammenhängen. Aber es liegt eben schon auch daran, dass der industrielle Kern Deutschlands von der Krise ganz und gar nicht tangiert ist. Und wenn Sie den Mittelstand ansprechen, das ist ja auch gespalten. Die Baukonjunktur brummt ja wie noch nie. Viele nutzen ja auch gerade jetzt diesen Stillstand, um zu bauen, um zu renovieren. Das heißt, diese ganzen kleinen Handwerksbetriebe und so, die haben kein Problem. Das Problem haben natürlich zum Beispiel Gastronomen, Ladeninhaber. Und für die ist das absolut existenziell. Das ist auch eine CDU-Klientel, klar. Und das ist ja meiner Ansicht nach auch einer der wesentlichen Gründe, warum, obwohl das nur eine Minderheit ist, Armin Laschet eben gegen die Mehrheit der Bevölkerung, die sagt, harter Lockdown und so weiter, diese Linie fährt, die er fährt. Weil er natürlich spürt, dass da, oder nicht nur spürt, sondern ja auch jeden Tag Druck bekommt, wenn er mit Leuten redet.
Die wankende Volkspartei, wer steuert die Union aus der Krise? So heißt unser SWR2-Forum. Heute diskutieren Ralf Bollmann und Tine Hildebrand, Journalisten von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und der Zeit, und der Historiker Professor Röder. Herr Röder, Sie haben mal geschrieben, nach 15 Jahren Merkel ist die CDU gespalten, entkernt und verunsichert. Armin Laschet hat heute gesagt, die CDU müsse nur wieder den Kompass finden und halt irgendwie wissen, wo Norden ist. Dann klappt es auch wieder mit dem Vertrauen. Ist das wirklich so einfach?
Ja, wenn man das weiß, wo das ist, ist ja schon mal eine Menge gewonnen. Also das kann schon den entscheidenden Unterschied machen, ob ich weiß, wo Norden ist oder ob ich das eben nicht weiß. Ich meine, Laschet hat ja in der Sache schon recht, und ich würde das an seiner Stelle ja jetzt auch nicht mit so einem Horrorszenario beschreiben, aber es beschreibt eben seine Herausforderung. Das mit der gespaltenen Partei lässt sich ja ganz einfach belegen, wenn Sie allein die beiden Ergebnisse der Vorsitzendenwahlen 2018 und 2021 in der CDU anschauen, dann haben Sie einen Riss, und zwar in der Delegiertenschaft, der im Grunde einmal hälftig durch die Partei durchgeht. Das Zweite ist die Frage der Entkernung. Man sagt ja immer, die CDU habe sich unter Merkel modernisiert. Ich gehöre ja zu denen, die sagen, diese Modernisierung ist eigentlich eher eine nachholende oder nachlaufende Anpassung, aber keine irgendwie aktive modernisierende Gestaltung. In der CDU hat sich die Redensart eingebürgert in gesellschaftlich kontroversen Fragen, dass man das Thema abräumen müsse. Und ich habe dazu mal geschrieben, wer immer nur abräumt, was andere auftischen, wird zum Tellerwäscher des Zeitgeistes. Und wenn Sie jetzt heute bei der CDU sehen, letzte Woche ging es um diese neue Gleichstellungsbehörde des Bundes. In der CDU ist gar kein Verständnis mehr, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung. Aber wer den Unterschied nicht mehr kennt, kennt den Unterschied zwischen liberaler und linker Politik nicht. Was die Europäische Union angeht, ist weitgehend ein Verständnis verschwunden für den Unterschied zwischen Bundesstaat und Staatenbund. Und ich hörte jetzt, dass sich jemand, der für eine zielgenaue Sozialpolitik nach der Pandemie eingetreten war, was eigentlich so etwas wie, jetzt würde ich noch mal sagen, Frau Hildebrand, schon Zentralgrund christdemokratischen Denkens immer gewesen ist, der musste sich vorwerfen lassen, er sei rechtspopulistisch. Also insofern ist da in der CDU schon viel inhaltliche Erosion anzutreffen. Und das große Problem ist, dass man immer gesagt hat, naja, selbst das sagte ja Frau Hildebrand auch vorhin, natürlich war die CDU immer schon inhaltlich keine scharfkantige, sondern eine breite Partei. Aber vor allen Dingen hat man ihr immer zugute gehalten, dass sie funktioniert. Und wenn sie nicht nur gespalten ist, sondern auch inhaltlich entkernt ist und dann noch nicht funktioniert und sich dann noch herausstellt, dass eine signifikante Zahl ihrer Mandatsträger offensichtlich überhaupt kein Interesse nicht nur an Inhalten haben, sondern vor allen Dingen persönlichen Interessen und Bereicherungen betreibt, dann ist das natürlich alles zusammen eine toxische Mischung, und das beschreibt, jetzt etwas kritischer gesagt, aber im ganzen Umfang die Herausforderung, vor der Armin Laschet steht. Ich würde sagen, was Laschet angeht, seine Stärke ist, Herr Thie, dass er die Partei in ihrer Breite repräsentieren und auch integrieren kann, so wie er das in Nordrhein-Westfalen tut. Der Laschet ist ja eigentlich viel mehr Kohl als Merkel. Und das ist seine Stärke, aber die muss er auch brutal stark machen, denn sonst kriegt Armin Laschet ein Riesenproblem in dieser Situation in der CDU.
Bei der inhaltlichen Erosion, da würde ich Ihnen komplett recht geben. Das sehe ich ganz genauso. Bei der Gespaltenheit eigentlich nicht. Denn Sie haben ja auf die Abstimmungsergebnisse verwiesen. Mhm. Wir haben aber in den Wahlrunden dieser Kandidaten gesehen, dass die sich regelmäßig also fast dafür entschuldigt haben, dass es eigentlich gar keine sehr großen Unterschiede gab inhaltlich, sondern sehr starke habituelle Unterschiede. Und haben dann immer gesagt, wir sind ja in einer Partei. Ich glaube, dass die Partei inhaltlich thematisch gar nicht so wahnsinnig stark gespalten ist. Sie war eine Zeit lang sehr stark gespalten und das ist, glaube ich, ein Teil der Bevölkerung immer noch entlang der Frage, wie hältst du es mit Angela Merkel? Also finde ich die eher gut oder eher schlecht und regt die mich auch immer wieder auf. Das ist ja schon erstaunlich, was sie für ein Potenzial hat, Leute dann auch aufzuregen. Aber die inhaltliche Erosion, da haben Sie ziemlich recht, da ist die Partei steht sie ziemlich blank da.
Mittig. Ja, um es jetzt nicht zu harmonisch zu machen, bitte. Ich würde von der inhaltlichen Erosion nicht sprechen, weil genau dieser pragmatische Approach und eben keine Ideologie zu haben, war ja eigentlich immer der Kern der Union. Deshalb gab es auch heute in dieser Laschet-Programmrede eine Stelle, an der ich wirklich laut gelacht habe, wo er sagte, die CDU war noch nie die Partei des Weiter-so und immer eine Partei des kreativen Aufbruchs oder so ähnlich.
innovative Kern deutscher Politik.
Genau, und ein neues Deutschland, das klang ja schon nach SED-Parteitag ein bisschen. Nein, jetzt im Ernst, wir erinnern uns alle an das andere Plakat, keine Experimente. Und ich glaube, das ist ja der Hauptgrund. Ein Historiker hat ja mal ein Buch über die Bundesrepublik, Geschichte der Bundesrepublik genannt, die Suche nach Sicherheit. Und das war ja der Kern der deutschen Sehnsucht seit dem Zweiten Weltkrieg. Man will es irgendwie sicher und verlässlich haben. Und die CDU war die Partei, die dafür stand. Und deshalb sehe ich diese Entkernung gar nicht, weil es diesen inhaltlichen Kern in dem Sinne, also ja, eigentlich ja nicht gegeben
hat. Ich will noch mal was sagen, das hatte ich vorhin vergessen, das wollte ich noch mal zu Herrn Rödder, das finde ich ist nämlich absolut zutreffend. Es gibt ein riesiges Problem und das ist das Funktionieren. Denn die CDU hatte ja von sich selbst immer das Bild im Grunde, wir sind die Handwerker der Macht, aber auch der Inhalte und der Politikbereiche. Und das ist zum ersten Mal ganz gravierend erschüttert worden nach Fukushima, weil man hatte ja bis dahin immer so das Bild, da gibt es diese Grünen, das sind also auch ein bisschen liebenswürdige, aber doch eher Spinne. Und wir sind die Leute, die das richtig einschätzen und in der Hand haben. Und Fukushima hat dann eben gezeigt, dass die Spinner in ihrer Einschätzung richtig lagen. Und damals ist schon, eine große Verunsicherung in die CDU gekommen. Sie ist immer sehr gut darin, das war auch nach der Spendenaffäre so, das sehr schnell wieder zu vergessen und zu überdecken. Aber dieses Nicht-Funktionieren jetzt in dieser Pandemie, dieses Handwerker-Argument, dieses die können es nicht, das ist natürlich ganz, ganz gefährlich. Und zwar sowohl von innen für das Selbstbild der CDU als auch von außen.
Darf ich doch noch mal kurz bei der Gelegenheit Herrn Bollmann insofern widersprechen, als ich sagen würde, letztendlich hat aber doch die CDU so grundsätzlich gewusst, wo die Trennlinien gegenüber anderen Parteien verlaufen. Gegenüber der FDP war es der Unterschied zwischen katholischer Soziallehre und Marktliberalismus. Gegenüber der SPD wiederum war es das Prinzip der Subsidiarität und der Eigenverantwortung. Gegenüber der ganzen staatsinterventionistischen Orientierung der SPD. Gegenüber den Grünen war es tatsächlich der pragmatische Ansatz, keine neue Welt zu wollen, während die Grünen dem theoretisch utopischen Ansatz einer neuen Welt folgen. Wenn aber jetzt die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion, Katja Leikert, sagt zum Thema Mütterrente, sollten bitte nur Betroffene sprechen dürfen und Männer bitte nicht mehr reden, dann hat sie sich im Grunde identitätspolitische Argumentationsweisen zu eigen gemacht. Wo man sagt, da bin ich ganz weit auf den Argumentationsgrund einer anderen Partei vorgedrungen. Was die Sozialstaatlichkeit angeht, habe ich das Beispiel mit der zielgenauen Sozialpolitik verwendet. Das ist doch nun eigentlich DNA einer CDU, die mal gesagt hätte, schwarze Null, zielgenaue Sozialpolitik. Ja, das ist es, was wir wollen, statt, wie man jetzt sagen würde, Gießkanne und Sozialstaat bei der SPD. Aber auch da wird man jetzt mit dem Argument der zielgenauen Sozialpolitik dann als rechtspopulistisch gescholten. Mit der FDP hat die CDU sich sowieso dann wiederum weitgehend auseinandergelebt. Also insofern würde ich Herrn Bollmann insofern widersprechen, als ich sagen würde, es gab so ein Bewusstsein, wo die grundsätzlichen Unterschiede zu den anderen Parteien liegen. Und dieses Bewusstsein, insbesondere gegenüber Rot-Grün, ist mittlerweile verloren gegangen.
Also zwei Dinge dazu noch kurz, wenn Sie erlauben. Das eine ist, dass immer so getan wird, als sei konservativ und wirtschaftsliberal dasselbe. Das ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass es da in vielen Bereichen sogar große Widersprüche
gibt. Ich habe jetzt christdemokratisch gesagt, Entschuldigung.
Ja, ja, aber sagen wir mal, das ist ja immer so das Bild, dass das Wirtschaftsflügel und konservativer Flügel der Union immer gleichgesetzt werden. Da gibt es natürlich Schnittmengen, aber es ist nicht identisch. Und ich glaube, es ist in unserer Zeit, wo sich die politischen, darunter leiden ja alle Volksparteien, die politischen Lager so ein bisschen neu sortiert haben, entlang dieser Trennlinie kosmopolitisch, sicherheitsorientiert, geht halt dieser Riss da mittendurch und genauso mittendurch die Union, wie er mittendurch die SPD geht. Und die andere Frage ist, weil Sie sagten, Annäherung an Rot-Grün. Ich glaube ja, dass die Annäherung an Rot gar nicht so groß ist, unter Merkel gewesen ist, weil Angela Merkel ja mit sehr wirtschaftsliberalen Positionen angefangen hat und eigentlich eher so ein bisschen wider Willen dann akzeptiert hat, dass die Tradition des deutschen Konservatismus von Bismarck über Adenauer bis Kohl eben eine ganz andere war und eben eine sehr sozialstaatliche war. Der ganze deutsche Sozialstaat ist ja eine Erfindung der Konservativen gewesen. Die SPD war ja ursprünglich eher auf dem Trip Bildung und Aufstieg und nicht sich vom Staat irgendwie alimentieren zu lassen. Was bei Merkel natürlich zu sehen ist, ist so eine gewisse mentalitätsmäßige Annäherung an die Grünen, ja, die ja übrigens auch, das wird ja oft übersehen, einen starken biografischen Hintergrund hat. Also wie Angela Merkel ihre prägenden Jahre, so die 30er, also als sie in ihren 30er Jahren war in Berlin, also in den 80ern verbracht hat, dieses Naturwissenschaftlermilieu an der Akademie der Wissenschaften, dieses Leben in der Altbauwohnung, diese Rucksackreisen in den Kaukasus, dieses sich erhaben fühlen über diese staatstreuen Spießer, die in Vollkomfortwohnungen leben, in Westdeutschland würde man sagen, Eigenheim, das ist natürlich mentalitätsmäßig alles viel näher an den Grünen als an der CDU. Das ist ja klar, auch politisch nicht ganz, weil natürlich die politischen Strömungen dann im Osten doch andere sind als im Westen.
Normalerweise würde man ja sagen, mit einem anständigen Kanzler oder Kanzlerin oder einem Kanzlerkandidaten, Kanzlerkandidatin plus ein bisschen Programm, damit kommt die CDU normalerweise, weil man ihr ja immer die Ahnung unterstellt, sie macht das schon und sie kann gut Governance, sie kann gut regieren, darauf können wir uns verlassen, die DNA ist stimmt. Wenn das so wäre, wäre dieser Wahlkampf ja wahrscheinlich relativ locker zu gewinnen und wir dachten ja bis vor ein paar Monaten auch alle, das wird sicherlich diese Pandemie-Dividende auch noch einzahlen und dann machen sie halt mit den Grünen eine Koalition oder vielleicht auch mit der SPD oder so. Kann man sich vorstellen, in der CDU in die Opposition zu gehen? Und bitteschön, wäre das so schlimm, Frau Hildebrand?
Ob man sich das in der CDU vorstellen kann oder ob ich mir das vorstellen kann?
Beides.
Also ich glaube, in der CDU kann man sich das nicht wirklich vorstellen. So wie so entfernte Katastrophen, wo man weiß, die passieren, aber man kann sich es eben nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, wenn man, also wenn ich, was Sie von Psychogramm gesagt haben, wenn ich Psychologin wäre, was ich nicht bin, dann würde ich vielleicht denken, der CDU würde es mal ganz gut tun, in die Opposition zu gehen, weil natürlich diese ganzen Erscheinungen, diese Korruption, diese Kraftlosigkeit, das sind natürlich auch irgendwo Erscheinungen einer Abnutzung und da wird es vielleicht denen ganz gut tun, mal über sich selbst ein bisschen nachzudenken und zu Kräften zu kommen. Ich glaube nur, dass wir möglicherweise regierungstechnisch die Union brauchen und dass man zu dem Schluss kommen kann, egal ob man jetzt CDU-Fan ist oder nicht, weil wir am Ende eine Regierung bilden müssen. Und es wäre, glaube ich, am stabilsten immer noch eine Zweierregierung zu bekommen, weil diese Dreierkonstellation, über die wir jetzt reden, zum Beispiel die Ampel, sehen als Farbenspiel immer hübscher aus, als sie dann, glaube ich, in der politischen Realität wirklich sind. Ich glaube, was noch ein Satz zu der Annäherung an die Grünen, da ist wirklich ein Problem der CDU, weil das Grundbild der CDU ist ja, sie ist die Staatspartei, sie ist im Grunde auch die Republik und die anderen richten sich nach ihr aus und orientieren sich nach ihr. Und auf diesem Feld der Klimapolitik, das nun aber so wahnsinnig wichtig geworden ist, ist das eben nicht der Fall, sondern da ist die Union lange Zeit blank gewesen und jetzt ist sie hinterhergerückt und dafür kriegt man dann vielleicht so ein paar Anerkennungspunkte, aber man kann natürlich nicht den Eindruck vermitteln, man habe jetzt wirklich da durchdachte Ideen und man wisse wirklich, was man tue. Man ist ja eigentlich gerade mal an den Punkt gekommen zu sagen, na gut, die Grünen hatten da möglicherweise recht und es gibt da ein Problem, aber dass man ihnen dann zutraut, die Lösung für dieses Problem zu haben, davon sind sie relativ weit weg und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Zum einen, weil das Thema immer noch da ist und zum anderen, weil auch das natürlich wieder dem Selbstbild der CDU überhaupt nicht entspricht, wie es auf Ihre Frage zurückzukommen, eher eben auch überhaupt nicht entspricht, eine Oppositionspartei zu sein.
Dann wäre Schwarz-Grün ja ein Fehler, Herr Bollmann, oder? aus Sicht der CDU?
Naja, also Schwarz-Grün halte ich ehrlich gesagt soziologisch betrachtet schon für ein bisschen problematisch. Dann müsste tatsächlich, es würde, glaube ich, die Sozialdemokratisierung der Union verstärken, Schwarz-Grün, weil es natürlich dann eine Partei gibt, die in Anführungszeichen kleinen Leute vertritt, und das können die Grünen nicht sein, die so, also die ja wie keine andere eine Partei der Akademiker sind, und das würde sie da nochmal in eine neue Rolle hineintreiben.
Ist die größte Hoffnung für die Volkspartei Union, Herr Röder, die Schwäche der anderen? Also kann sie sich darauf verlassen, dass die anderen, SPD ist eine Agonie, die Grünen sind stärker, oder weiß man nie, ob das Treibsand ist, bei der FDP im Grunde genommen auch nicht. Kann sie sich darauf verlassen, dass die anderen schon nicht stark genug werden?
Naja, das war ja das Erfolgsrezept der Ära Merkel. Frau Merkel hat ja in aller Regel von 2013 abgesehen, nicht durch starke eigene Wahlergebnisse regiert, sondern durch zweierlei, nämlich durch schwache Ergebnisse der anderen. Und noch eines, vergessen Sie das bitte nicht, 2013 und 2017 durch die Blockade des politischen Systems durch die AfD. Die CDU hat ja 2017, weil sie sagten, na, das wird sie wohl locker gewinnen. Das tut sie in einer Konstellation, wo wir die AfD mittlerweile haben, die etwa 10% der Wählerschaft oder der vergebenen Sitze bindet, sodass sie für eine absolute Mehrheit im Bundestag oder gar nicht mehr 50% brauchen. Das heißt, der Erfolg der CDU in der zweiten Hälfte der Ära Merkel hängt auch mit der Etablierung der AfD zusammen. Und das ist ein hoher Preis, den die CDU, den das politische System insgesamt bezahlt hat. Also insofern würde ich auch das gerne damit einbeziehen. Und wenn Sie vorhin fragten, kann man sich vorstellen, dass die CDU in die Opposition gerät? Naja, das ist eine Frage, da ist die CDU schon mal aus allen Wolken gefallen. Das war 1969, da hatte sie sich das auch überhaupt nicht vorstellen können. Und dann hat das alles sehr, sehr viel länger gedauert. Und dass es dann sehr, sehr ungemütlich wird und dass man einen Betriebsunfall einer Wahlniederlage nicht beim nächsten Mal wieder reinholt, das erlebt die CDU auf Länderebene, gerade in Baden-Württemberg. Das heißt, wenn Sie mal aus CDU-Perspektive in diese beiden Abgründe schauen, dann sind die schon ganz schön tief. Wobei Sie natürlich sagen könnten, der Abgrund von 1969 hat zu den 70er Jahren geführt, die in der CDU tatsächlich die wahrscheinlich dynamischste programmatische Neubesinnung herbeigeführt haben, die die CDU in ihrer Geschichte erlebt hat. Aber jetzt könnten Sie daraus die Frage stellen, müsste die CDU selbst nicht dann wollen, dass sie in die Opposition geht? Aber das ist so, wie wenn Sie in meinem Fall in Mainz Fans von Mainz 05 sind und wenn Sie dann schlecht auf den Verein zu sprechen sind, sagen Sie, eigentlich müssten die absteigen, um sich in der zweiten Liga mal wiederzufinden. Und wenn Sie noch mal drüber nachdenken, wenn Sie so einem Verein angehören, Sie wollen das dann doch nicht.
Das wäre vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, Frau Hillebrand. Sie haben eben gesagt, die Abgrenzung zu den Grünen oder den Druck, den die Grünen auch mit dem Klimathema machen oder andere Parteien auch auf die Union. Könnte das nicht Anlass sein für die CDU, darüber nachzudenken, ein weniger nur Kanzlerwahlverein zu sein und ein bisschen mehr Programmpartei? So ein bisschen wieder in die 70er Jahre, aber ohne Opposition?
Ja, das macht sie. Also das will sie ja. Es klappt nur irgendwie so schlecht. Also sie ist ja jetzt schon so lange auch zu dem Schluss gekommen, dass man da irgendwie sich wieder was drauf schaffen muss bei dem Thema. Dann fällt ihr immer als erstes Klaus Töpfer ein. Der wird dann angerufen. Der war dann auch, ich weiß gar nicht, war er Chef oder war Teil einer Kommission dazu. Es ist aber nicht so wahnsinnig viel daraus gefolgt. Es fehlt an dem Punkt wirklich auch eine Art von politischer Energie, von einem politischen Wollen und ein Wollen, das eben mehr ist als einfach nur ein auf die Höhe der anderen kommen wollen. Das reicht eben an der Stelle nicht. Also bisher, finde ich, ist das relativ mager, was man da so gesehen hat an Innovationskraft, die heute der Armin Laschet, ja, der innovative Kern, der muss noch ein bisschen aktiver werden.
Wir haben noch eine Minute Sendezeit, deshalb natürlich die obligatorische Schlussfrage. Bald ist Ostern und gar nicht so weit weg ist Pfingsten. Irgendwo dazwischen passiert es, Söder oder Laschet. Sagen Sie mir ganz kurz Ihren Tipp, Herr Röder.
Ich sage Ihnen ganz schnell was zu der Programmpartei. Ich erlebe in der CDU, es gibt gute Leute und es würde gehen, die CDU müsste es nur wollen. Und ansonsten Laschet.
Laschet. Frau Hillebrand, was sagen Sie?
Ja, Laschet sofort nach Ostern, am Dienstag.
Ja? Ja, es wird jetzt langweilig, aber ja. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, Laschet, ja.
Ja, soll ich jetzt was anderes sagen? Jetzt haben wir noch 45 Sekunden Sendezeit.
Das spricht dafür, dass es eigentlich anders kommt.
Das spricht dafür, das wäre doch mal eine schöne Überraschung.
Naja, sagen wir mal so, wir diskutieren ja immer noch so ein ganz klein bisschen, als ob der CDU-Kandidat doch mit größter Wahrscheinlichkeit der nächste Kanzler würde.
Ja.
Und bei der Frage, da würde ich dann doch wieder Olaf Scholz ins Spiel bringen, weil wenn sich die Leute Herrn Laschet und Frau Baerbock oder Herrn Habeck näher angucken, und das ist eben, wir haben ja über die Schwäche der Parteien gerade gesprochen, es wird doch immer mehr zu einer Persönlichkeitswahl. Und die Frage, bei wem fühle ich mich sicher? Ich glaube, da kommt Herr Scholz schon wieder ein Stück weit ins
Spiel. In einem anderen Forum, weil jetzt ist Feierabend. Das war das SWR2-Forum zum Thema die wankende Volkspartei. Wer steuert die Union aus der Krise? Es diskutierten Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Tina Hildebrand, Chefkorrespondentin der Zeit, und Professor Dr. Andreas Rödder, Historiker von der Universität Mainz. Mein Name ist Klaus Heinrich.